Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Wer das Kopftuch falsch trägt oder wenn die Hose zu kurz ist, dann greift sie ein. Die iranische Sittenpolizei, auch Mode- oder Moralpolizei genannt. Und das verläuft längst nicht immer nett und freundlich.
Man wird kontrolliert, angesprochen, zum Beispiel zur Unterschrift, dass man eine Ermahnung doch quittieren möge, in einen Wagen der Sittenpolizei gebeten oder aufgefordert, sich dort umzuziehen. Doch dann wird man in den Sitz gedrückt und ab geht's zur nächsten Wache, wo dann Verhöre stattfinden oder teilweise eben auch Schlimmeres passiert.
Wer hinter dieser Sittenpolizei steckt und wie viel Macht die im Iran hat, das schauen wir uns mit unserem Korrespondenten für die Region Uwe Löb gleich an. Als erstes schauen wir aber in die Ukraine. Da hat Russlands Präsident Putin heute angekündigt, in den von Russland annektierten Gebieten das Kriegsrecht zu verhängen. Was das bedeutet, auch das unser Thema heute am Mittwoch, dem 19. Oktober. Ich bin Rahel Klein. Ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir schauen in die Ukraine. Da gab es heute Meldungen darüber, dass Russland davon ausgeht, dass die ukrainischen Truppen bald die von Russland besetzte Stadt Cherson im Süden der Ukraine zurückerobern wollen. Außerdem will Russlands Präsident Wladimir Putin in den besetzten Gebieten das Kriegsrecht verhängen. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was bedeutet das denn genau?
Kriegsrecht heißt, dass dann die Behörden, Sicherheitskräfte und Militär mehr Handlungsspielraum haben, zum Beispiel für Kontrollen, Zensur und Überwachung. Also Telefonate können dann abgehört werden, die Reisefreiheit und die Versammlungsfreiheit können beschränkt werden, Eigentum kann beschlagnahmt werden oder Menschen könnten auch dazu gezwungen werden, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten.
Und wo genau und ab wann soll dieses Kriegsrecht dann gelten?
Das soll in den 4 ukrainischen Gebieten gelten, die Russland zuletzt besetzt hat, also in Donetsk und Luhansk in der Ostukraine, in Cherson im Süden und in Saporischschja, das liegt so dazwischen. Der russische Präsident Putin hat das Dekret, also diese Anweisung dazu schon unterschrieben und gerade meldet jetzt auch die russische Zeitung Kommersant, dass auch der russische Föderationsrat zugestimmt hat, einstimmig. Das ist sowas wie bei uns so in etwa wie der Bundestag. Und das Kriegsrecht soll dann ab morgen, also genauer gesagt jetzt ab Mitternacht, soll das gelten.
Warum macht die russische Regierung das? Also das ist ja wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass Russland ziemlich unter Druck steht und die Dinge nicht so laufen, wie Putin sich das vorgestellt hatte.
Ja, Beobachter schätzen das so ein, dass Russland gerade unter Druck steht, weil von der Ukraine Militärangriffe kommen, um diese Gebiete zurückzuerobern. Russland sagt, das ukrainische Militär habe versucht, das Atomkraftwerk Saporischschja zurückzuerobern. Das habe man verhindert. Außerdem gibt es, das hast du ja schon erwähnt, Meldungen aus der Stadt Cherson. Da hat Russland jetzt die Verwaltung, die es dort eingesetzt hatte, verlegt auf die andere Flussseite. Außerdem soll die Bevölkerung evakuiert werden. Also wie freiwillig das dann ist, weiß man nicht. Sie sollen in andere russisch kontrollierte Gebiete gebracht werden, weil Russland wohl davon ausgeht, dass das ukrainische Militär die Stadt bald angreift. Im Fernsehen hat der oberste Befehlshaber des russischen Militärs gesagt, dass Russland im Süden der Ukraine, also im Gebiet Cherson, Probleme habe und dass die Lage da ziemlich schwierig sei.
Also könnte es tatsächlich sein, dass die Ukraine das Gebiet bald zurückerobert?
Also das ukrainische Militär ist zumindest zuletzt immer weiter in die Richtung vorgerückt und jetzt so 30, 40 Kilometer entfernt. Unser Kollege Frederik Rother beobachtet für uns die Lage in der Ukraine und er sagt, Cherson ist für Russland sehr wichtig, strategisch, weil die Stadt im Süden liegt nahe der besetzten Halbinsel Krim und auch symbolisch, weil es eine Großstadt ist und das Zentrum der Region, die Russland besetzt hat. Und für die Ukraine ist die Stadt auch sehr wichtig.
Für die Ukraine ist es natürlich auch eine symbolisch sehr aufgeladene Stadt, weil es eben die einzige Großstadt ist, die man bisher verloren hat. Und wenn man die jetzt zurückerobern würde in den nächsten Wochen, dann wäre das schon ein starker Sieg für die Ukraine und sicherlich ein herber Rückschlag für Wladimir Putin.
Und Russland hat jetzt angeordnet, dass Teile von Cherson nur noch mit spezieller Genehmigung betreten werden dürfen. Und auch in russischen Gebieten, die an die Ukraine angrenzen, wurde auch die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Da gelten jetzt Notstandsregeln. Das ist eine Stufe unter Kriegsrecht.
Gibt es von Seiten der Ukraine Reaktionen darauf, dass in den besetzten Gebieten jetzt das Kriegsrecht verhängt werden soll?
Also ein Berater des ukrainischen Präsidenten hat gesagt, Russland legalisiere damit, dass die Regionen ausgenommen werden und dass ukrainisches Eigentum geplündert werde. Er sagte, für die Ukraine ändere das alles nichts. Man versuche weiterhin, diese besetzten Gebiete zu befreien.
Und wie sehen die internationalen Reaktionen aus?
Also da kam jetzt aktuell noch nichts. Also international war das mit dem Kriegsrecht schon erwartet bzw. befürchtet worden. Das kommt jetzt nicht super überraschend. Die meisten Länder bewerten es ja als völkerrechtswidrig, dass Russland diese ukrainischen Gebiete besetzt hat. Und daher wird sicherlich auch das Kriegsrecht dort kritisiert werden.
Russland will ab morgen das Kriegsrecht verhängen in den besetzten ukrainischen Gebieten. Was das bedeutet, Infos von Ann-Kathrin Horn aus unserem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, so klang das heute Morgen, als die Profikletterin Elnaz Rekabi am Flughafen von Teheran angekommen ist. Jede Menge Videos von jubelnden Menschen haben direkt die Runde gemacht. Und das hier ist ein Ausschnitt, den die Deutsche Welle hochgeladen hatte. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat die Details. Ilka, die Kletterin Elnaz Rekabi hatte ja bei den Asienmeisterschaften in Südkorea kein Kopftuch getragen, war danach verschwunden. Wir haben gestern auch darüber berichtet. Was weiß man denn jetzt über ihre Rückkehr?
Als sicher gilt, dass sie angekommen ist in Teheran. Was die Umstände angeht, ist aber weiterhin echt einiges unklar. Nachdem sie bei diesem Turnier kein Kopftuch getragen hatte, da sollen ihre FreundInnen sie ja nicht mehr erreicht haben. Sie soll ihren Pass und auch ihr Handy abgenommen bekommen haben. Das hatte die BBC berichtet. Ihr Bruder soll auch noch verhaftet worden sein. Und man hat ja auch noch vermutet, dass sie, wenn sie zurückkommt in den Iran, festgenommen und auch gefoltert werden könnte. Sie hatte sich dann bei Instagram entschuldigt, gesagt, es sei ein Versehen gewesen, dass sie ohne Kopftuch geklettert war. Das wurde aber alles angezweifelt. Also man hat sich gefragt, ob sie dieses Statement da wirklich selbst veröffentlicht hat. Und jetzt gibt es natürlich auch Zweifel an dem, was sie da heute Morgen iranischen Staatsmedien am Flughafen in die Mikros gesagt hat. Denn das ging da wirklich in so eine sehr ähnliche Richtung, zum Teil ähnliche Formulierungen. Sie habe es einfach vergessen, den Hijab anzuziehen, weil sie überraschend aufgerufen worden wäre bei diesem Turnier. Also habe sie sich nur die Schuhe und die restliche Ausrüstung angezogen, sich darin dann auch noch verheddert und dann sei der Hijab eben liegen geblieben.
Okay, aber man hat gesehen in den Videos heute Morgen, dass sie im Iran wieder angekommen ist, am Flughafen von Teheran. Ich glaube sogar, ihr Bruder stand sogar neben ihr in diesem Interview. Was weiß man darüber, wo sie denn jetzt ist?
Die Nachrichtenagentur AFP, die hat berichtet, dass sie das Gelände vom Flughafen in einer Kolonne mit zwei schwarzen Fahrzeugen verlassen hat. Und der Journalist und Iraner Masir Bahari, der hat der Deutschen Welle heute das hier gesagt.
The Iranian government is a master of shooting itself in the foot. They made a hero out of Elnaz by forcing her to apologize, by making hijab into a big deal. As far as we know, she left the airport peacefully with her family, and hopefully this is the end of the story and they're not going to bother her again.
Also nochmal kurz, er sagt, die Regierung im Iran hätte sich selbst ins Knie geschossen, dadurch, dass sie eine große Sache daraus gemacht hätten, dass Rekabi bei dem Turnier keinen Hijab getragen hatte. Ich verstehe ihn da so, dass er sagen will, die Regierung, die hat eben nur dafür gesorgt, dass es noch mehr Unterstützerinnen für die Aktion gibt. Und nach seinen Informationen von heute Mittag soll Rekabi den Flughafen friedlich mit der Familie verlassen haben und er hofft, dass es auch so bleibt. Aber auch da ist es jetzt im Moment so, dass es natürlich weiterhin die Angst gibt. Für Rekabi könnten Konsequenzen folgen und man sich fragt, ob sie wirklich gut angekommen ist.
Der Verein Athleten Deutschland hat jetzt ja heute gefordert, das Internationale Olympische Komitee und der Weltverband, die sollten ihren Schutz und auch ihre Freiheit sichern. Wie haben die Verbände reagiert?
Ja, das IOC sagt, man habe mit Rekabi telefoniert und auch mit dem Nationalen Olympischen Komitee des Iran gesprochen. Das Komitee, das soll zugesichert haben, Rekabi habe keine Konsequenzen zu befürchten, dürfte auch trainieren und an Wettkämpfen im Klettern weiterhin teilnehmen. Aber man darf da vielleicht auch einfach nicht vergessen, dass auch im Fall von Peng Shuai, also der chinesischen Tennisspielerin, die ja auch verschwunden war, das IOC sehr oft kritisiert wurde im Umgang damit. Thomas Bach, Präsident vom IOC, der hatte sich ja damals medienwirksam mit Peng Shuai gezeigt. Und der Vorwurf war da unter anderem, das sei ein Alibi-Treffen mit ihr gewesen, um so zu tun, als sei da alles in Ordnung und die Spiele in China gut dastehen zu lassen.
Die Profikletterin Elnaz Rekabi ist heute am Flughafen von Teheran angekommen. Trotzdem machen sich immer noch viele Sorgen um sie und was mit ihr passieren könnte. Ein Update dazu habt ihr von Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova-Team bekommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Anfang der Woche hat die EU Sanktionen gegen Irans sogenannte Sittenpolizei verhängt.
Sittenpolizei, ein Unwort eigentlich dessen, wenn man sieht, welche Verbrechen dort begangen werden.
Das hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei der Ankündigung der Sanktionen gesagt. Dabei wurden Einreiseverbote für Mitglieder der Sittenpolizei verhängt und auch Vermögen eingefroren. Aber was genau ist diese Polizeieinheit eigentlich und wie viel Macht hat die im Iran? Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Uwe Lüb, gesprochen. Uwe, wie wird diese Sittenpolizei, sogenannte Sittenpolizei, eigentlich im Iran bezeichnet?
Also die heißt ganz offiziell Moral Security Police, Polizei der moralischen Sicherheit, wenn man so will, wird aber von den meisten tatsächlich einfach nur Sittenpolizei genannt. Anfangs war mal die Rede von einer Orientierungspatrouille, auch ein schönes Wort. Mhm. Anfangs ist in dem Fall 2005, da hat ja der oberste Revolutionsrat beschlossen, dass es überhaupt sowas geben muss, institutionalisiert. Und da wurden dann vor allem die Polizei mit beauftragt über das Innenministerium, dass die sich letztlich ganz konkret kümmern. Und da sind ja auch Frauen dabei, nicht nur männliche Polizisten für Frauenkontrollen. Es gibt aber Berichte, dass Männer Frauen auch bei Kontrollen angefasst haben. Und die treten auf, teils uniformiert, teils nicht. Meistens sind sie erkennbar an ihren Autos, weil da Sittenpolizei oder beziehungsweise Polizei der moralischen Sicherheit draufsteht.
Und was ist jetzt deren Hauptaufgabe?
Also die müssen vor allem kontrollieren, dass die Bekleidungsvorschriften eingehalten werden, auch andere Regeln. Ganz zu Beginn hieß es, es gehe eigentlich nur darum, Frauen zu warnen oder zu ermahnen, dass sie Kopftuch tragen müssten. Es gibt aber auch Bekleidungsvorschriften für Männer. Wenn man in kurzen Hosen etwa durch Teheran läuft, dann dauert es nicht lange, bis man aufgefordert wird, sich lange Hosen anzuziehen. Mhm. Auch vorgekommen sind Mahnungen wegen T-Shirts mit bestimmten Aufdrucken, also zum Beispiel allem, was irgendwie amerikanisch aussieht. Es kam auch vor, dass jemand wegen kurzer Ärmel angesprochen wurde oder Krawatten, die sind ja verpönt. Stattdessen gibt es Hemden mit Stehkrägen. Es geht aber vor allem um das Kopftuch. Die Frauen stehen da ganz klar im Fokus dieser Sittenpolizei und für die Einhaltung der Kopftuchregeln. Es geht natürlich auch um was anderes als Kleidung, zum Beispiel Alkohol. Wenn man mit einer Flasche Bier rumläuft, das sollte man tunlichst vermeiden. Aber die Gefahr ist relativ gering, weil Alkohol ja gar nicht zu kaufen ist.
Was passiert denn dann, wenn man von denen angehalten wird oder festgehalten wird? Also weisen die einen dann erstmal freundlich drauf hin oder was passiert?
Das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Es gibt tatsächlich schon mal so mehr oder weniger freundliche Hinweise oder nur solche Hinweise. Es kann aber auch direkt zu Festnahmen kommen. Nun ist die Sittenpolizei seit der Wahl von Präsident Raisi im vergangenen Jahr auch strenger geworden. Unter seinem Vorgänger Rouhani haben viele Menschen die Vorschriften teils dann doch immer lockerer gesehen. Und strenger heißt auch, was die Sittenpolizei zuletzt sehr in Verruf gebracht hat. Man wird kontrolliert, das kommt wohl vor, man wird kontrolliert, angesprochen, zum Beispiel zur Unterschrift, dass man eine Ermahnung doch quittieren möge, in einen Wagen der Sittenpolizei gebeten oder aufgefordert, sich dort umzuziehen. Doch dann wird man in den Sitz gedrückt und ab geht's zur nächsten Wache, wo dann Verhöre stattfinden oder teilweise eben auch Schlimmeres passiert und man dort festgehalten wird und länger festgesetzt wird. Also das kann sehr unterschiedlich ausfallen.
Du hast es eben schon gesagt, die ist 2005 eingerichtet worden. Wie viel Macht hat die auch inzwischen innerhalb des herrschenden Systems im Iran?
Sie ist kein eigener Player, wenn ich das mal so sagen kann, sondern ein ausführendes Organ, wenn auch nicht zu unterschätzen in der Wirkung auf die Menschen, weil sie auch so etwas ja, wie ein Gesicht der Macht ist. Aber die Polizei ist unter Raisi strenger geworden, wohl auch aus dem Selbstverständnis heraus, dass es mit einem neuen Präsidenten an der Zeit sei, wieder für Recht und Ordnung zu sorgen, zumal mit einem konservativeren Präsidenten. Die Sittenpolizei ist aber ja spätestens seit dem Fall Mahsa Aminis noch mehr in Verruf geraten. Und da hat sich zum Beispiel der Teheraner Polizeichef Rahimi auch angegriffen gefühlt, sich öffentlich verteidigt mit den Worten, die Polizei sei doch nicht allein dafür zuständig, für die Einhaltung gerade der Kopftuchregeln zu sorgen, und hat damit gezielt auf den Erziehungsminister und den Kulturminister. Also sie ist keine eigene Macht in dem Sinne wie ein Ministerium, aber sie ist durchaus gefürchtet, und ich denke vor allem, weil sie, wie gesagt, eine Art Gesicht der Macht ist.
Welche Aufgaben und wie viel Macht die iranische Sittenpolizei hat, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Uwe Lüb gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
150 Minuten mittelstarke Bewegung, das empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation pro Woche. Also 2,5 Stunden Radfahren oder schnelles Spazierengehen. Wer sich stärker auspowert, also laufen geht oder schwimmen oder Spinning macht, dann reicht auch die Hälfte. Eine neue Studie zeigt jetzt, Millionen Menschen auf der ganzen Welt bewegen sich nicht genug. Wobei gerade in reichen Ländern mehr Bewegungsmuffel unterwegs sind als in ärmeren Regionen. Und unsere Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert hat sich mal angeschaut, wo wir noch dringend Nachholbedarf haben in Sachen Bewegung.
Fahrstuhl? Schon besser als die 4 Stockwerke zu laufen. Fahrradfahren? Bei dem Herbstwetter? Boah, nee. Heute lieber Auto. Geben wir es zu, wir haben es schon echt gerne bequem. Und nicht nur das, wir sind auch noch wahnsinnig gut darin, unseren Alltag genau so zu gestalten. Das sagt auch Matthias Bellinghausen. Er ist Vorstand der Gesellschaft für Prävention. Da setzen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Medizin, Politik und Wirtschaft dafür ein, dass ein gesunder, vorsorgender Lebensstil in unserer Gesellschaft gefördert wird.
Das Auto, die Rolltreppe, der Fahrstuhl, auch der E-Motor unterm Fahrrad oder der E-Roller, alles das sind Dinge, wo wir unsere Bewegung quasi aus dem Alltag ersetzen durch maschinelle Unterstützung. Selbst die Zahnbürste brummt ja elektrisch, da müssen wir kaum noch den Arm bewegen.
Das Robert-Koch-Institut spricht sogar von einem sitzenden Lifestyle. Und das hat Konsequenzen. Eine neue WHO-Studie belegt, wir Deutschen bewegen uns zu wenig. Über 40% der Erwachsenen sind laut WHO nicht aktiv genug. Bei den Kindern und Jugendlichen sind die Zahlen doppelt so hoch. Und ja, irgendwie schon naheliegend, Grund dafür ist auch, dass Unterhaltung heute so leicht verfügbar ist wie noch nie.
Also nur mal als Beispiel, während wir vor 20, 30 Jahren unsere Lieblingsserie geschaut haben und danach eine Woche auf die nächste Folge warten mussten, ist es heute so, dass ich on demand viele Folgen direkt hintereinander schauen kann. Und natürlich spielt die Unterhaltungselektronik da eine große Rolle, denn sie ist eigentlich eine bewegungsärmere Freizeitgestaltung grundsätzlich.
Das Problem, unser Körper steckt das jetzt nicht einfach so weg. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, das Risiko, krank zu werden, steigt, wenn wir uns nicht genug bewegen. Und das geht auf Kosten unserer Gesundheit und wird laut Fiona Bull von der WHO auch teuer für unser Gesundheitssystem.
The costs that are associated with treating those new cases. $300 billion.
Die Behandlung der wegen Bewegungsmangel erkrankten Menschen wird weltweit bis 2030 $300 Milliarden kosten. Mit diesem Geld könnte man zum Beispiel 100 Millionen Ärztinnen und Ärzte ausbilden, allein durch mehr körperliche Bewegung.
Matthias Bellinghausen empfiehlt, Bewegung in unseren Alltag integrieren. Heißt, dafür müssen wir jetzt keine 10 Kilometer joggen gehen. Es ist auch schon ein Anfang, wenn wir mal zur Kaffeemaschine am anderen Ende des Büros laufen oder vielleicht auch eine Station früher aus der Bahn aussteigen. Und auch ganz wichtig, das lange Sitzen immer mal wieder unterbrechen.
Es gibt ja so einen schönen Spruch, der sagt, egal wie langsam du läufst, du überholst noch jeden, der auf dem Sofa sitzt.
Das bestätigt auch die WHO-Expertin Joanna Willemsen.
Physical activity in the way we define it and in the way it's defined in the guidelines.
Für uns bedeutet körperliche Bewegung nicht nur Sport und Training. Es gibt ganz viele Möglichkeiten im Alltag aktiv zu sein, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, sogar Arbeit im Haushalt. All das kann dazu beitragen, Krankheiten vorzubeugen.
Can all contribute to that physical activity that has great health benefits.
Und wer jetzt vielleicht doch Bock hat, eine neue Sportart anzufangen, der wird ziemlich fix merken, gerade die Anfangsphase ist echt eine Quälerei. Aber keine Sorge, das ist normal und sogar ein gutes Zeichen, sagt Matthias Bellinghausen, denn unser Körper hat dann ordentlich was zu tun.
Giftstoffe, die ich im Körper habe, werden auch in Fettzellen abgelagert. Und wenn ich Sport treibe und die Energie aus den Fettzellen hole, schwemme ich aber auch genau die Giftstoffe wieder mit aus. Und deshalb fühle ich mich auch so schlecht, gerade wenn ich nach langer, langer Zeit erstmalig wieder Sport mache.
Und dass wir uns hier mit dem Sport so schwer tun, das hat tatsächlich auch noch andere Gründe. Laut Matthias Bellinghausen ist Bewegung in Deutschland einfach weniger sozial anerkannt. In Skandinavien sei das zum Beispiel ganz anders.
Das fängt schon im Kleinen an, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich muss das Meeting hier abbrechen, weil ich um 18 Uhr meinen Sport habe. Und das wird so allgemein akzeptiert, das ist was anderes, als wenn Sie sagen, oh, das Meeting dauert länger, ich muss meinen Sport absagen. Was bei uns erwartet wird in der Arbeitswelt.
Kein Wunder also, dass die Finnen im WHO-Ranking viel fitter sind als die Deutschen. Sein Tipp? Durchhalten.
Es ist kein guter, gesunder Sportler, auch kein Leistungssportler über Nacht geboren worden. Das braucht einfach seine Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
68.000 öffentliche Ladestellen für E-Autos gibt's im Moment ungefähr in Deutschland bei rund 1,5 Millionen E-Autos auf den Straßen. Und die sollen in den nächsten Jahren aber ja viel, viel mehr werden.
Alle gehen davon aus, dass Deutschland Leitmarkt für die Elektromobilität werden wird. Und deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass das, was wir vorbereiten, gut gelingt.
Ja, das hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing heute gesagt. Und deshalb müssen natürlich auch mehr Ladepunkte her, wenn es mehr E-Autos gibt, damit man dann auch nicht auf halber Strecke zwischen Berlin und München hängen bleibt. Volker Wissing hat daher heute einen Plan vorgestellt, wie die Ladeinfrastruktur für E-Autos verbessert werden soll. Wir sprechen drüber mit unserem Hauptstadtstudio-Korrespondenten Johannes Kuhn. Johannes, dieser Plan, der trägt ja den Titel Masterplan Ladeinfrastruktur 2. Ist er das wirklich, ein Masterplan?
Ja, man stellt sich natürlich dann vor, Volker Wissing in all seinem Charisma, wie er im Hintergrund die Fäden zieht und die Elektroladesäulen wie von Zauberhand in Deutschland aus dem Boden wachsen.
Boom!
Na, genau. Also es ist, ja, ich glaube, man hat sich damals, war noch die GroKo, die den Masterplan 1 entwickelt hatte, Ladeinfrastrukturstrategie war ihnen wahrscheinlich zu lang und zu langweilig. Naja, inhaltlich, man muss sagen, man hat zumindest mal entworfen, wie man sich das Jahr 2030 vorstellt. Also klar, E-Mobilität muss attraktiver werden, reibungsloser werden. Das Schlagwort da lautet, Laden muss so einfach wie tanken sein. Warum? Im Moment gibt's 1,6 Millionen zugelassene E-Fahrzeuge. Bis 2030, Ende des Jahrzehnts, sollen es, wenn es nach der Bundesregierung geht, schon über 15 Millionen sein. Ja, und gibt weiterhin Vorbehalte natürlich. Ne? Lange war es die Reichweite, jetzt ist es die Geschichte, dass eben Ladestellen nur Karten des Anbieters, von der die Ladestelle sind, nehmen. Das wird ab 2023 geändert, dann gibt es dann EC- und Kreditkarten, die man verwenden kann. Aber eben diese Verfügbarkeitsfrage, die haut noch nicht so ganz hin, wenn die Leute wirklich vor der Kaufentscheidung stehen, weil sie sich eben immer noch Gedanken machen müssen, wo stelle ich das dann hin, um es zu laden. Und das ist eben was anderes als beim Benziner, wo ich weiß, wo ich hin muss. Und da hat man jetzt so ein bisschen zumindest gezeigt, in welche Richtung es geht.
In diesem Masterplan sind ja fast 70 Maßnahmen aufgelistet worden. Was ist aus deiner Sicht jetzt das Zentrale, um dieses Ziel wirklich zu erreichen?
Naja, das Zentrale ist tatsächlich das Technische, nämlich man muss erstmal den Strom bereitstellen. Denn für die Infrastruktur von morgen braucht man eben deutlich mehr Strom. Ich muss entsprechend das Netz ausbauen, also zum Beispiel entlang der Autobahn, sehr viel mehr Starkstrom. Bis 2025 soll da ja auch mehr passieren in Sachen E-Ladestellen für PKWs. Dann kommen die elektrischen LKWs, also an Autobahnraststätten. Und wenn wir jetzt schon auf der Autobahn sehen, wie voll die LKW-Standplätze sind, das wird ja nicht einfach, das umzubauen. Und das sind natürlich irgendwie kritische Sachen, weil ich habe ja weder Lust, irgendwie im Stau zu stehen an der Autobahntankstelle, irgendwie morgens um 7, noch habe ich irgendwie Lust, dass ich dann vielleicht nicht weiterkomme. Tatsächlich gibt es dann aber neben dem Technischen eben auch die Frage, wie organisiert man das? Das Förderwesen, sagt man eher Privatwirtschaft, geht den Kommunen aber zum Beispiel zur Hand auf Seiten des Bundes mit Daten, die man zur Verfügung stellt, wo man noch Ladepunkte bräuchte, auch Manager, die da vor Ort helfen sollen, das zu entwickeln. Das Zweite ist, wie mache ich es attraktiver, das privat auszubauen? Da geht es dann darum, kann ich zum Beispiel, wenn ich einen Solarladepunkt habe, kann ich das wieder einspeisen ins Stromnetz und kriege dann Geld dafür. Und das Dritte ist Erleichterung beim Betrieb. So ein ganz normales Beispiel aus der Gegenwart. Ladesäulen auf Supermarktplätzen werden nur betrieben, wenn der Laden offen hat. Warum ist das so? Weil es einfach da bestimmte Regeln gibt. Sowas soll eben abgeschafft werden.
Jetzt ist ja das Ziel, 1 Million öffentlich zugängliche Ladepunkte bis 2030 zu haben. Hältst du das für ansatzweise realistisch?
Nein, im Moment sind es nicht mal 70.000, müsste man sich natürlich total steigern. Frage ist auch, ob man es braucht. Der Bund der Energieversorger zum Beispiel hält 100 bis 250.000 öffentliche Ladepunkte für ausreichend. Von dem Ziel ist man auch jetzt noch nicht abgerückt. Aber man hat auch heute schon wieder gesagt, naja, nicht nur auf diese 1 Million gucken, sondern tatsächlich, wie viel Strom da rauskommt, beziehungsweise wie viele Schnellladestationen das sind. Denn das ist ja wichtig, wenn es um Alltagsmobilität geht. Weil ich will eben nicht auf dem Rastplatz 3 Stunden warten müssen, bis ich weiterfahre, sondern das soll ja wirklich so wie tanken funktionieren. Und da geht es dann tatsächlich um Geschwindigkeit, natürlich auch um technische Verbesserungen, ja, um ein Netz, das de facto so funktioniert, dass es reibungslos ist. Und das ist nicht einfach.
Sagt unser Hauptstadtstudio-Korrespondent Johannes Kuhn über den Plan von Verkehrsminister Volker Wissing, den er heute vorgestellt hat, 1 Million öffentliche Ladesäulen für E-Autos bis 2030 zu schaffen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, wenn wir so durch TikTok oder Instagram durchscrollen, ne, dann bekommen wir ja zack, 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 zack Content um die Ohren geballert.
Warten dran an so einem Tag.
Bin jetzt mal aufgestanden. Zack, da ist er ja. Dann hat Ida geholfen zu suchen und die beiden finden gar nichts mehr wieder.
Ja, wird man schon vom Hören wird einem schwindelig. Ein Video nach dem anderen, vor allem alles super kurz und super schnell geschnitten. Und vielleicht kennt ihr das. Manchen wird davon tatsächlich schlecht und auch schwindelig. Was da in unserem Gehirn vorgeht und ob wir das trainieren können, dass uns nicht übel wird, klären wir mit dem Neurowissenschaftler unseres Vertrauens, mit Henning Beck. Henning, wenn du dir meine Insta-Stories anschaust, ne, wird dir dann auch manchmal schwindelig?
Ach ja, bei dir hält sich das noch sehr im Rahmen, weil das kriege ich noch mit meinem alten Gehirn. Ja.
Ich mache auch extra ganz, ganz wenig langsame Schnitte, weißt du, damit
der Rentnermodus.
Genau, ja. Damit den Menschen nicht schlecht wird. Aber warum haben das viele, ne? Dass schlecht einem oder schwindelig wird, wenn man zu viele Schnitte in Social Media Videos sieht? Also was passiert da im Gehirn?
Ich nenne es mal den Jason Bourne-Effekt. Bei mir war das so, als ich zum ersten Mal Jason Bourne gesehen habe, das war auch so eine Wackelkamera, schnelle Schnitte. Mir war wirklich übel, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Das liegt daran, dass das Gehirn sich immer vorstellt, was als nächstes passieren könnte. Und das antizipieren wir dann so. Und bei sehr schnellen Schnitten, also bei Social-Media-Schnitten, aber auch bei manchen sehr aufgedrehten Kinofilmen, kann es passieren, dass der Schnitt eher kommt und in eine andere Richtung geht, als wir das quasi gedanklich vorweggenommen und antizipiert haben. Und dann entsteht so eine, ja, so ein Sickness-Gefühl, so ein Übelkeitsgefühl, weil das, was wir erwartet haben, nicht zu dem passt, was dann kommt.
Und kann man sich da aber auf Dauer dran gewöhnen oder das vielleicht auch trainieren? Oder kann sich das Gehirn dann da nicht dran anpassen?
Unterschätze niemals die Fähigkeit eines Gehirns, sich anzupassen im Rahmen der biologischen Möglichkeiten. Also klar, wenn du das häufig dir anschaust, gewöhnst du dich auch ein bisschen dran. Sehr wahrscheinlich ist es auch so, dass junge Gehirne sich besser daran anpassen können, weil junge Gehirne tendenziell gerade mit Sinneseindrücken flexibler umgehen, als wenn ein Gehirn jetzt wie meines schon ja 40 Jahre bald alt wird.
Und schon viel gedacht hat auch, ne?
Und schon viel erlebt und sich eingegroovt hat.
Ja.
Aber es gibt natürlich Limits. Also es gibt so bestimmte Abstände in der Sinneswahrnehmung, die dürfen nicht unterschritten werden. Das kennt man auch von Motion Sickness, vom Achterbahnfahren oder in virtueller Realität. Wenn da die Auge, Gedanken, Körperbewegungskoordination unter ja so Bruchteile von Sekunden fällt, 200, 300 Millisekunden, dann wird das schwierig, weil wir können das dann nicht mehr so gut alles synchronisieren im Kopf und dann wird uns tatsächlich schlecht. Also es gibt eine Untergrenze dessen, was nicht unterschritten werden darf an Schnitten, aber ein bisschen anpassungsfähig sind wir schon.
Und wenn man einfach überhaupt nicht nachdenkt, während man sich das anguckt, dann wird einem auch nicht schlecht, oder?
Dann bist du wahrscheinlich auch der richtige Kunde für TikTok. Ja, wer muss dann schon nachdenken, wenn man sich einfach nur von Bildern berieseln lassen kann?
Neurowissenschaftler Henning Beck. Warum uns bei manchen sehr schnell geschnittenen Videos schlecht wird?
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.